Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Multimaniacs. Mein Name ist wie immer der André und bei mir heute ein Gast, und zwar der Matthias von Welle Nerdpol. Moin.
Guten Tag, hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich eingeladen wurde, danke.
Ja, ja. Ich war ja auch schon bei dir zu Gast damals zum Fantasy Filmfest Podcast bei euch auf der Welle und diesmal du bei uns. Und ja, Menschen, die dich kennen und wissen, was deine Expertise ist, die wissen vielleicht, worum es heute geht, wenn sie nicht den Titel des Podcasts eh schon gelesen haben. Und zwar geht es heute
Das machen tatsächlich viele Menschen, dass sie Podcast-Titel lesen. Finde ich absolut wahnsinnig.
In der heutigen Zeit lesen die Leute meist ja nur quasi Überschriften und sowieso nicht weiter, von daher.
Ich weiß auch nicht, wofür ich mir den gesamten Aufwand für Blogposts mache. Furchtbar.
Ja, liest kein Schwein. Die lesen die Überschriften. Da kannst du reinschreiben, ist egal. Der Text juckt keinen Menschen. So ist es heute in der schnelllebigen Zeit. Aber deswegen schreiben wir auch nicht, deswegen sprechen wir, denn da muss man nicht lesen. Das ist für die Leute heutzutage einfach viel angenehmer, habe ich mir sagen lassen. Ja, wie gesagt, wer dich kennt, weiß, du bist großer Film-Nerd. Und deswegen geht's heute auch um eben einen solchen Film. Denn wir sprechen heute über Die Schöne und das Biest, Beauty and the Beast, die Realverfilmung. Jetzt gerade in den kommt in die Kinos. Und zwar diese Woche. Nee, gar nicht wahr. Nächste Woche, am 14. Heute ist der, oder? Vertue ich mich jetzt gerade so.
Ja, also am 16.
16. ist es, genau.
Donnerstag ist ja immer Start.
Aufnahme und ist gerade der 8., genau. Und nächste Woche am 16. kommt er offiziell in die Kinos und wir haben ihn schon sehen können.
Dürfen.
Und dachten mal, wir schnacken darüber mal eine Runde. Genau, du hast quasi selber auch schon drüber gepodcastet bei euch. Ja. Verlinkt man natürlich gerne, wer da gibt's noch ein paar mehr Themen dann auch. Da verlinken wir natürlich selbstverständlich wieder in den Credits und im Blog und überhaupt. Da dürft ihr auch reinhören, aber wir machen heute wirklich ein Single-Thema zum neuen Disney-Film. Und ja, Beauty and the Beast, ich meine, denke mal, jeder wird's kennen. Der Klassiker von 91, wer es nicht kennt, hatte wahrscheinlich eine schlimme Kindheit oder keinen Geschmack.
Hat andere Disney-Filme gut gefunden, man weiß es ja nicht.
Oder das, aber selbst, also wir als zwei Männer, selbst, glaube ich, wir haben den beide gesehen. Also ich glaube, bei Disney gibt es ja keine, sag ich mal, gibt es ja keine Gender-Diskussion. Da darf man alles gut finden.
Das ist ja, jetzt ist das ja aber anders geworden mit dem Film.
Inwiefern?
Also meinst du? Zumindest so ein bisschen. Hast du das mitbekommen mit der Figur von Josh Gad?
Ich habe da was gelesen, ich habe es aber, glaube ich, verdrängt, weil mich diese Themen immer alle nerven. Aber erklär's doch mal kurz.
Josh Gad, den kennt man vielleicht aus, ich weiß gar nicht, woher man den kennt. Das ist einfach so ein Gesicht, was man kennt. Spielt jetzt in dem Realfilm Le Fou, den kleinen Helfer von Gaston. Und der ist halt sehr offen, hat homosexuelle Neigung zu seinem Kumpel. Und das hat einige Leute so sehr aufgeregt, dass zum Beispiel in einer Kleinstadt in Alabama der Film nicht gezeigt wurde, weil er halt Homosexualität anpreist. Und da gab es dann, ist halt super dumm und da gab es unfassbar geile Tweets zu, dann sowas wie, aha, es ist also nicht, also es ist wirklich schlimm, wenn da Homosexuelle drin sind, aber wenn eine 14-Jährige sich in einen Wasserbüffel verliebt, ist das okay?
Schön, ja, stimmt, ich erinnere mich wieder. In irgendein paar Ländern ist der Film auch ab 16 deswegen, ne, weil er eben homosexuelle Anleihen hat.
Ja. Russland zum Beispiel,
da ja, ist Russland, er ab 16. Genau. Ja, sehr, sehr lächerlich mal wieder. Josh Gad kennt man übrigens auf jeden Fall aus ein paar, ja, eben auch Animationsfilmen, der hat in einigen seine Stimme geliehen, wie zum Beispiel Angry Birds oder auch Eiskönigin und so weiter. Ansonsten hat er in Pixels hat er mitgespielt und bei Jobs hat er eine Rolle gehabt. Also ja, immer ein bisschen nebenrollenmäßig unterwegs, aber ja.
Man kennt ihn.
Vom Sehen kennt man ihn bestimmt, wenn man ihn vor der Linse hat. Ja, wie gesagt, das ist wieder so, nee, das ist wie mit Emma Watson, die ja die Hauptrolle hier spielt als Belle, die ja gerade auch den Shitstorm hatte wegen ihrer halbnackten Fotos. Und sie ist
und das Foto ist so harmlos.
Ja, absolut. Und da sie ja sehr feministisch unterwegs ist, haben ihr jetzt die Feministen gesagt, sie darf doch keine Nacktfotos, also seine nackten, Anführungszeichen, Nacktfotos veröffentlichen, weil das wäre ja nicht feministisch und ach, Leute.
Der Film, das Foto ist so harmlos, das ist so blüpp.
Ja, vor allem also sagt sie ja selber, dann hat sie auch reagiert und selber gesagt, so Leute, so ihr brüllt immer, Frauen sollen mit ihrem Körper machen, was sie wollen, und dann macht sie genau das und alle haten sie trotzdem. Ach, das ist mir alles zu doof, da bin ich raus.
Im Internet sind die lautesten Brüllaffen dieser Welt.
Ja, ja. Ich sag's immer wieder gerne, wir haben dazu ja einen Podcast gemacht, unsere Folge 16 über Internet-Diskussionskultur.
Ja. Habe ich übrigens noch nicht gehört, war sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, dankeschön. Weil das, ja, und das Thema passt einfach immer wieder. Wir haben auch schon überlegt, ob wir vielleicht so einen Award kreieren und immer wieder im Internet Leuten einen Award verleihen für den dümmsten Kommentar des Tages oder sowas. Das ist unfassbar. Es hört nicht auf. Aber gut, zum Film zurück. Ja, Beauty and the Beast, wie gesagt, 91 kam der Zeichentrickfilm raus. Ist doch gar nicht so alt im Vergleich zu anderen Disney-Filmen natürlich. Aber natürlich trotzdem ein Klassiker, den man, denke ich, gesehen hat und gesehen haben darf, sollte. Und ja, weiß ich, müssen wir die Handlung groß erklären? Vielleicht kurz zusammengefasst. Belle, gespielt, wie gesagt, von Emma Watson, wird über Umwege im Schloss eines, ja, Biests, das namengebende, gefangen genommen. Und ja, will sich natürlich erst daraus befreien, aus der erstmal augenscheinlich Gefahrenlage. Aber wie es natürlich so ist in Märchenfilmen, kommt es dazu, dass die beiden sich näher kennenlernen und es natürlich dann rauskommt, wie es immer ist, dass das Biest ein verwunschener Prinz ist, dem es zu helfen gilt. So grob zusammengefasst. No, ne?
Das wird ja aber auch schon dem Zuschauer zumindest sehr, sehr früh kommuniziert, dass es nun mal so ist.
Genau, also sie haben da jetzt auch keinen Hehl daraus gemacht, muss man, also bei der Vorlage, also wer das Spoiler nennt, der hat was verpasst im Leben. genau, nein, es wird ja direkt zu Anfangs quasi die Opening-Szene ist ja quasi das Prequel quasi zum Film und zeigt, wie der, wird quasi mit Erzählerstimme wird da quasi die Vorgeschichte einmal kurz abgerissen in 5 bis 7 Minuten, wie eben der Prinz beziehungsweise so ein Biest wird, indem er quasi sie veranstaltet gerade eine schöne Feier in ihrem Schloss und dann kommt eben die Bettlerin rein und versucht halt Unterschlupf bei den schlimmen Witterungen und er weist sie halt als hochnäsiger Prinz ab und dann stellt sich heraus, dass sie eine Hexe ist oder eine Entität, die ihn darauf verflucht und in ein haariges Ungetüm verwandelt. Und das wird am Anfang, fand ich auch ganz schön, so die Einführung mit dieser, wie gesagt, dieser Erzählerstimme aus dem Off, die es eben so wie aus einem Märchenbuch quasi vorliest. Ja. Hat mir ganz gut gefallen, sagt der, das ist das Opening.
Der Traum eines jeden Fairy Friends.
Oh Gott.
Ja. Nur mal so nebenbei, dein wievielter Die Schön und das Biest-Film ist das überhaupt? Denn das ist ja eine Geschichte, die extrem, also schon diverse Mal verfilmt wurde.
Kann ich jetzt so gar nicht betiteln. Weiß ich nicht.
Ich habe hier das gerade mal auf. Es gibt außer 3 TV-Produktionen, gibt es tatsächlich insgesamt 6 Filme zum Thema. Neben der Disney-Verfilmung von 91 ist, glaube ich, auch die ganz, ganz alte von 46 das bekannteste. Und es war halt relativ interessant zu sehen, ich hatte vor 2 oder 3 Jahren, ich weiß gar nicht, wann er anlief, hatte ich tatsächlich eine französische Variante gesehen von Christophe Gans, der halt auch den hier Silent Hill-Film gemacht hat.
Ach, krass.
Von 2014 hat er das gemacht mit Léa Seydoux in der Hauptrolle als Schöne und Vincent Cassel als Beast. Also auch ein relativ hochkarätiger Cast und Vincent Cassel als Beast war eine ganz geile Angelegenheit. Also und der Film erzählt das alles auch ein bisschen anders, den sollte man sich mal angucken. Das Einzige, worauf man sich gefasst machen muss, Yvonne Katterfeld spielt auch mit.
Dann muss ich sie leider meiden.
Sie hat nur eine Nebenrolle, also wirklich ganz, ganz, ganz klein. Und sie ist nackt.
Das ist okay, dann gucke ich ihn. Nein.
Dann gucke ich ihn.
Wir haben Yvonne Katterfeld in unserem allerersten Podcast beleidigt. Ich habe mich auch schon gewundert, dass sie bis zwar nicht verklagt wurden dafür.
Ja, wahrscheinlich hat man das nicht gehört, wegen der Tonqualität.
Wegen der schlechten Qualität, ja, aber unser Glück. Nein, stimmt, ich hab gerade auch noch mal hier Liste auf. Also, genau, es gab diverse, 52 gab es auch noch mal einen, The Scarlet Flower, eine Adaption, sehe ich gerade hier noch mal, genau. 87 gab es auch einen, der sieht ganz furchtbar aus, den kenne ich aber nicht. Aber das Cover sieht aus wie so ein schlechter Sharknado-Verschnitt, nur mit Fellbestie.
Übergeil.
Ja. Deswegen, ja, es gab mehrere, ja, Adaptionen oder sag ich mal, sinngemäße Verfilmungen.
Die Serie von 87 sieht auch fantastisch aus. Das sieht aus als wie so ein Löwe.
Ja, das meine ich. Das meine ich. Das ist eine Serie. Ah, eine Serie.
Da hat Ron Perlman mitgespielt. Was ist denn hier los? Ist hier abgefahren.
André? Das sieht richtig, ja, ich war kurz schockiert.
Ja.
Das sieht richtig gruselig aus.
Boah, geil. Mal gucken, ob es den irgendwo günstig
weißt
gibt.
Weißt du, wer Executive Producer war?
Mm-mm.
George R. R. Martin.
Das muss ja gut sein.
Die macht das macht mich fertig jetzt. Das sieht unfassbar schlimm. Alter, diese Maske von dem Beast ist wirklich richtig schlimm.
Kann nur fantastisch sein.
Ich glaube, da hat er damals Bock auf Hellboy bekommen, Ron Perlman, als er die Maske auf hat.
Als er sich dann dachte, cool, ich mache jetzt nur noch hinter Masken und mit meiner Stimme.
Wahnsinn, kommt auf jeden Fall auf die Not-to-Watch-Liste.
Wie lange ist die bei dir?
Ah, da ist schon einiges drauf, vor allem alles mit Yvonne Katterfeld. Nein, kein unnötiger Hate hier, das wollen wir nicht. Ja, wie gesagt, so viel zu jedenfalls der Handlung, wie gesagt, wurde schon einige Mal adaptiert. Hier in der neuen Verfilmung auf jeden Fall jetzt, ja, quasi dem Original getreu, dem Disney-Original. Keine großen Eigeninterpretationen hier, sondern es ist wirklich nahezu eins zu eins die Originalgeschichte. Ja. Da haben sie sich jetzt keine großen Sprünge erlaubt. Wie gesagt, in den Hauptrollen Emma Watson, wie gesagt, als Belle, das haben wir eben schon gesagt, als Beast wurde es Dan Stevens verpflichtet, ja. Der mir bisher auch noch nicht so groß aufgefallen ist. Der war ja jetzt zum Beispiel, gerade ist er ja in Legion in der neuen Serie, in der X-Men-Serie, die gerade jetzt in US angelaufen ist, da ist er drin. Bei, woher kann ich ihn noch? Lass mich kurz überlegen, bei Nachts im Museum hatte er eine Rolle im zweiten, das weiß ich noch. Und sonst ist, ja, der, und sonst hat er echt noch nichts, also er hat schon ein paar gemacht, aber kannte ich jetzt alles nicht.
Dawn Abbey halt, so ja, sehe ich gerade, genau, aber ja. Ist halt
alles ist nicht die große Rede wert.
Ja. Oh, er hat in dem Adam Sandler-Film Cobbler, der Schuhmagier, mitgespielt.
Adam Sandler-Film. Nach 2010, schwierig. Nee, deswegen, also er noch nicht so im Rampenlicht gewesen. Deswegen, ich musste erst dreimal gucken, woher ich ihn kenne. Er sah auch als Prinz dann schwer wie ein Surferboy aus, so ein bisschen, fand ich.
Ja, oder gut, das ist aber nah an dem Disney-Film dran.
Nee, also, absolut. Ich war ja froh, dass er nicht wie Prinz Eisenherz aussah, sondern also er war schon so ein bisschen fescher, aber auch so, ja.
Die Verwandlungsszene war aber ähnlich wie im Zeichentrickfilm, fand ich. So ein bisschen so, nein, zurück.
Ja, deswegen, das war, das war auch am Ende dann, wo er wieder sich zurückverwandelt und dann, er war so ein bisschen, er hätte auch irgendwie in Queer as Folk mitspielen können. Aber wie gesagt, er hat ja jetzt als Dan Stevens nicht die größte Rolle, sondern natürlich ist er die meiste Zeit quasi das Beast, von daher sieht man ihn eh relativ wenig im Film als richtigen Actor.
Aber seine Stimme war schon ganz geil, fand ich.
Also okay, absolut. Im O-Ton. Absolut. Ja. Ich habe auch im O-Ton gesehen, ja. Deutsche Version kann ich jetzt nichts zu sagen, habe ich noch nicht gesehen. Aber sonst war super in Ordnung. Aber da kommen wir gleich noch detaillierter drauf. Ansonsten hast du ja schon gesagt, Josh Gad als LeFou, hatten wir schon gesagt. Ansonsten in weiteren Rollen noch als Gaston natürlich auch eine große Rolle. Luke Evans, der sich, glaube ich, der richtig Spaß hatte.
Ja, das ist unfassbar. Es ist an sich eine relativ dankbare Rolle, aber der Luke Evans macht das ziemlich geil.
Fand ich, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und er war wirklich perfekt, so in dem, er war ein bisschen wie Negan in Walking Dead gerade. Er war so perfekt zwischen liebenswürdig und totalem Wichser. So, ja, die einen, im einen Moment denkst du, witziger Typ, ein bisschen trottelig. Und der anderen Szene denkst du dir einfach nur, kann den mal jemand erschießen, so. Also er hat diese Gratwanderung da auch sehr gut hinbekommen. Da, also im tiefsten Herzen ein totaler Drecksack. Aber leider sympathisch eben. Ja. Hat Evans wirklich super gemacht. Ich fand's ja auch witzig, weil Evans ist ja homosexuell, also im wahren Leben quasi.
Echt? Wusste ich gar nicht.
Ja, ja. Und dann halt immer im Zusammenspiel eben mit dem, mit Josh Gad eben in diesen Szenen, das fand ich immer sehr, 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 sehr witzig. Also man hat gemerkt, dass er da wirklich drin aufgegangen ist. Und ja, Evans, wie gesagt, kennt man ja, denke ich, auf jeden Fall. Hobbit,
ja,
Fast and Furious, Girl on a Train im letzten Jahr. Also der ist ja mittlerweile doch eine Nummer. Ja, hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Da kommen wir auch gleich nochmal sicher im Detail dann drauf. Und ja, in weiteren Rollen noch auch, wusste ich erst gar nicht, ist mir tatsächlich erst dann wieder aufgefallen. Und zwar spielen im Film noch Ewan McGregor und Ian McKellen mit, was man jetzt so gar nicht erwarten würde.
Zumindest stimmlich.
Genau, zumindest stimmlich und kurz dann eben am Ende. Und ich habe sie wirklich nicht erkannt erst, weil sie so in ihrer Maske dann waren am Ende. Und zwar spielen sie die Hof, wie nennt man sie?
Die
Bediensteten oder Schlossbewohner des Prinzen, und zwar halt Lumiere und wie heißt der andere? Hilf mir.
Cogsworth oder auf Deutsch Herr von Unruh.
Herr von Unruh, genau, hieß er auf Deutsch immer. Genau, also die beiden Hauptbewohner des Schlosses, der schöne Kronleuchter und die Uhr, wie man sie aus dem Original auch noch kennt. Die beiden eben gesprochen und später dann im Film am Ende auch dann gespielt, dass der Zauber gebrochen ist von Ewan McGregor und Ian McKellen. Fand ich sehr witzig. Und sehr sympathisch auch einfach, dass sie sich dafür hergegeben haben.
Ja, es sind halt Sprecherrollen, ne?
Genau, eben hauptsächlich zu 90% des Films, ja.
Dann hast du halt noch eine Emma Thompson als Madame Potin oder Mrs. Potts dann.
Genau, richtig. Und Kevin Klein war noch dran.
Stimmt, als Maurice, als Vater von Belle. Und ein großer Name ist halt noch Stanley Tucci als Klavier.
Genau, als Kadenzer.
Ja, also der Cast ist schon sehr, sehr namhaft, muss man sagen. Aber das war ja auch beim Dschungelbuch im letzten Jahr war das ja auch schon so, dass sie für die Sprecherrollen einfach die krassesten Leute rangekarrt haben.
Ja.
Ey, Ben Kingsley als Bagheera war so geil.
Ja, stimmt, war auf jeden Fall unterwegs im Boss-Modus, der Herr. Hat Spaß gemacht. Ja, aber ich meine, mein Gott, sie haben nun mal, sie sind nun mal Disney und sie haben nun mal eine große Marken, und warum denn nicht, ne? Also ich meine, damit kannst du natürlich auch dann viel machen. Wenn du solche Stimmen hast, kannst du natürlich die Schauspieler eben perfekt für Behind-the-Scenes-Kram nutzen, für Interviews nutzen. Klar. Ist natürlich, bietet sich an, und mein Gott, wer will nicht in einem Kult für Disney-Film eine Rolle sprechen? Also ich glaube, das ist nicht schwierig, da die Leute entsprechend für zu begeistern. Und haben sie, wie gesagt, auch meiner Erwartung nach im Original auf jeden Fall alle sehr, sehr gut gemacht. Hat mir gut gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Also von den Stimmen her war das cool.
Definitiv, definitiv. Ja, wie gesagt, dazu zur Riege. Vielleicht kommt noch gerade auf den Regisseur. Das ist Bill Condon, hat den gedreht. Musste ich auch tatsächlich noch mal nachgucken danach, wer das überhaupt noch mal war.
Hat aber so ein, zwei Filme gemacht, die man jetzt nicht als ich sag mal, Regisseurfilme irgendwie ansieht. Aber es ist schon ziemlich viel Kram dabei.
Ja, ich war halt, also er hat ein paar, also hat einiges schon als auf dem Regiestuhl gemacht, auch ein bisschen, auch schon einiges als Drehbuchautor, genau, und wo ich den Namen letzten Mal her hatte, wo ich mich nicht sicher war einmal, der hat hier Breaking Dawn gemacht, die Twilight-Abschluss quasi, da hatte ich ihn nochmal im Hinterkopf vom Namen her, ebenso wie Mr. Holmes 2015 hat er gemacht, und wo ich...
Den habe ich leider nicht gesehen, der soll ja ganz cool sein.
Der war ganz gut, ja. Und wo ich total aus dem Latschen gekippt bin, weil würde ich mir nicht mehr dran gedacht, weil da war mir der Name einfach komplett nicht geläufig. Der hat 95 Candyman 2 gedreht, die Blutrache.
Ja, generell seine Filmografie liest sich sehr merkwürdig.
Ja,
mit
ja.
So Das Hotel im Todesmoor war 87 sein Regiedebüt, da gab es ein bisschen TV-Arbeiten, Candyman 2. Aber dann hat er halt 2004 Kinsey, die Wahrheit über Sex mit Liam Neeson und 2006 Dreamgirls gemacht.
Genau, Dreamgirls hat er auch gemacht, ja, richtig.
Und dann halt Breaking Dawn 1 und 2. Den ersten habe ich sogar gesehen.
Das tut mir sehr leid.
Ja, ich
Und er hat Inside WikiLeaks gemacht, tatsächlich.
Jetzt weiß ich nicht, ist es der mit Cumberbatch.
Das ist mit Cumberbatch, genau, und Daniel Brühl.
Daniel Brühl.
Ja, den hat er auch gemacht. Also ja, sehr, sehr unterschiedliche, sehr, sehr, sehr wilde Historie hat der Herr da. So gar kein wirklicher Faden drin. Also sich gefühlt sich immer einmal ausgetobt irgendwie.
So ein bisschen wie, ach, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Hier Trainspotting und Sunshine und The Beach. Gott. Danny Boyle.
Genau, danke. Ja, liest sich ähnlich von der ja,
über die Qualität lässt sich streiten im Vergleich zu Danny Boyle, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Filmografie. Und jetzt halt ein Märchenfilm. Warum nicht?
Ja, das ist ungefähr so wahrscheinlich wie Peter Jackson auf den Herr der Ringe-Stuhl gekommen ist, nach Braindead so quasi. Ah, sie haben also mal Candyman gedreht. Perfekt für eine Disney-Verfilmung. Aber gut. Heißt ja nichts, man soll die Leute ja machen lassen. Das heißt nur lange nicht, dass es kein guter Film werden kann. Wie der aktuelle Film ja auch zeigt jetzt. Denn, lass uns mal allgemein über den Film im Ganzen sprechen. Wie ich schon gesagt habe, er ist ja sehr nah am Original, wie gesagt. Er hat jetzt keine ausschweifenden Eigeninterpretationen, sondern er hält sich da wirklich sehr, sehr nah an dem 91er Zeichentrickfilm.
Ja, stimmt. Wobei ist halt bestimmte Dinge besser erklärt werden. Da haben sie wohl gemerkt, oh, das ist da jetzt ein bisschen merkwürdig. Deswegen werden ein, zwei Sachen doch ein bisschen ausgeschmückt.
Ja, absolut.
Wie zum Beispiel die Geschichte, dass es an diesem Schloss schneit. Das wird halt im Zeichentrickfilm nie erklärt und dann wird halt gesagt, ja, ist halt verzaubert. Blub. Deswegen. Oder was war noch? Ach ja, im Zeichentrickfilm ist es ja so, dass am Anfang, so in diesem Märchenbuch Anfang, einfach nur gesagt wird, dass der Prinz die Wanderin nicht reinlässt in sein Schloss. Und jetzt wird das alles nochmal ein bisschen ausstraffiert und halt gesagt, dass der Prinz ein sehr arroganter Typ war und halt all so eine Geschichten. Vorher hat die Hexe einfach einen 11-jährigen Jungen verzaubert, weil er die alte Hexe nicht ins Schloss hat lassen, was so merkwürdig.
Ja, also sie haben ja, wie gesagt, mit der Eröffnungsszene auch und so weiter in diesem Ballsaal, sie haben noch mal ein bisschen unterfüttert, sag ich mal.
Wie schön war diese erste Szene?
Ja, super schön. Allgemein, also auch wo du gerade mit dem Schneiden gesagt hast, ich fand auch diesen Übergang immer geil, wenn man dann diese Luftaufnahmen gesehen hat, wie der quasi der normale Wald dann so plötzlich wie an so einer Grenze plötzlich weiß wurde komplett und dann ist wirklich auf einer Sekunde dann eine Schneelandschaft war. Das haben sie alles sehr gut hinbekommen. Ich fand allgemein die Settings und Szenenbilder waren wirklich super gut.
Ja, das stimmt. Also optisch war der Film eine Bombe. Ja. Zumindest was Sets anging.
Absolut. Aber ich fand auch halt, dass das Dorf eben mit der Eröffnungsszene dann mit Belle, wie sie dann eben singend und tanzend durch das Dorf streift, sehr, sehr, alles schön in Szene gesetzt, schön durchchoreografiert. Ich war erst kurz, das Witzige war, ich saß halt im Kino und ich hatte irgendwie komplett vergessen, dass es ein Disney-Film ist, so. Und ich war nicht auf so viel Gesang und Getanze gefasst. Und ich hatte gerade erst irgendwie davor La La Land geguckt, halt vor den Oscars noch, die Woche vorher. Und ich dachte so, schon wieder ein Musical-Film? Und jetzt, ah ja, Disney. Ich war komplett nicht darauf eingestellt. Ja, deswegen, also das haben sie jetzt nicht weggelassen. Das muss man natürlich auch da, wenn man da vielleicht nicht so der Fan ist. Es wird sehr viel gesungen, auf jeden Fall im Film.
Sogar mehr als im Zeichentrickfilm. Es gibt, glaube ich, deutlich. 2,5 oder 3 neue Songs. Aber so ist es du nun mal. Ich muss auch, ich musste sehr, sehr schmunzeln. Heute gab es irgendwie eine Nachricht in einer WhatsApp-Gruppe, wo jemand meinte, warum ist La La Land so gefeiert? Da wird doch nur gesungen. Ja, es ist ein Musical, verdammt. Ich gehe auch nicht in einen Kriegsfilm und beschwere mich, dass da andauernd geschossen wird, verdammt.
Hexer Ridge war voll scheiße, da gab es Krieg.
Voll dumm. Ja, ich hasse Krieg.
Ja, genau. Nee, also deswegen, aber also darauf muss man sich einstellen. Es wird sehr viel gesungen und getanzt. Ich fand es aber, wie gesagt, sehr, sehr gut umgesetzt. Schön auch wieder mit in Verbindung mit den Setbildern. Es sah eben aus wie ein durchgestagter Disney-Film, aber das ist ja okay, weil das ist er nun mal. Ja, wie gesagt, also sehr farbenfroh und ja, Entschuldigung.
Ja, alles gut. Ich muss ja auch sagen, dass der Auftaktsong, dieses, ich glaube auf Deutsch heißt das irgendwie Bells Lied oder halt Meine Stadt.
Ja.
Und das ist einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Songs. Und weil der ist so geil, schwungvoll, ist ein unfassbar toller Musical-Auftakt einfach. Und den haben sie so gut umgesetzt mit Bonjour, Bonjour. Das ist so geil geworden.
Ja.
Das war auch so, wo ich so echt ein bisschen Gänsehaut hatte, im Kino saß und so warte, ja, geil, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und ich schon mal im Voraus, ich bin nicht ganz so, was heißt überzeugt? Es gibt Sachen, die mich am Film gestört haben. Und die haben mir auch bei ein, zwei Songs das ein bisschen verdorben. Ja, kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu, aber ja, ich bin da nicht komplett überzeugt.
Kannst du sofort ausführen, eine kurze Einschiebfrage, ob du es weißt, weil ich weiß es nicht. Hm. Haben die in der deutschen Version die Songs eingedeutscht oder untertitelt?
Ich hoffe, dass sie sie mit den deutschen Texten nehmen, weil alles andere wäre ja schwachsinnig. Also bei Dschungelbuch haben sie die auch übersetzt.
Okay, nee, meine ich ja, weil es gibt ja die deutschen. Im Zeichentrickfilm waren die ja auch deutsche Songs, ganz klassisch. Deswegen, ja. Aber das hatte ich jetzt nämlich nicht nachgelesen. Wie gesagt, die Pressevorführung, die war ja auf Englisch, wie ja meistens. Deswegen, und ich hatte es jetzt nicht nachgelesen, aber ich hoffe es eben, wie gesagt, auch.
Ich kann mal Live-Recherche machen. Ich habe das Presseheft noch hier. Ich kann ja mal gucken, ob da irgendwas drinsteht, aber ich möchte es bezweifeln.
Weil das wäre ja verschenktes Potenzial, weil die Songs sind auf Deutsch genauso großartig wie auf Englisch. Beziehungsweise vielleicht sogar ein Ticken großartiger, weil man es eben aus der Kindheit noch kennt. Das ist natürlich dann gerade für die alten Fans noch, wenn man das als Kind noch alles im Ohr liegen hat quasi, dann ist es natürlich doppelt so schön, wenn man es dann im Film wiederhört.
Ganz nebenbei, wie findest du eigentlich den 91er Animationsfilm, also Zeichentrickfilm?
Es ist auch nicht mein liebster Zeichentrick-Disney-Classic, aber ich mag ihn den schon sehr gern. Das ist einfach ein schöner, schöner Film.
Ja.
Ja, nee,
kann
also
man so unterschreiben.
Es ist mein Disney-Highlight, aber die Charaktere sind halt super und ja.
Ja, ich glaube halt, es ist, ja, ich glaube, daran hängt es auch so ein bisschen, wie man den Film jetzt findet.
Ja, durchaus, natürlich, klar. Also, wenn man die Vorlage jetzt gar nicht mag,
geht man auch nicht ins Remake.
Geht man nicht ins Remake, so, das ist klar. Das heißt, wer mit dem Original nichts anfangen kann, wird das jetzt, wie gesagt, eben aufgrund der Nähe zum Original, wird da auch nicht froh mit. Also, dann kann man sich ihn sparen. Also, für das Original muss man schon was übrig haben, ja, definitiv.
Aber es ist halt auch, wenn du halt Disney-Fan bist, hast du ja auch deine Lieblingsfilme und bei vielen ist die Schöne und das Biest ja auch relativ weit oben. Und ja, ich ob der jetzt so die Hardcore-Fans überzeugt, weiß ich nicht. Es gab ja auch mit dem Casting von Emma Watson, gab es ja auch, glaube ich, ein bisschen Stunk im Internet, wo ich mir so denke, die Frau sieht doch hübsch genug für den Part aus. Und ey, die macht das so gut, die hat so eine tolle Gesangsstimme und sie sieht extrem nach Belle aus, wie ich persönlich finde.
Gerade auch bei der Gesangsstimme war ich mega geflasht, wo ich mir auch wieder dachte, wieso können die Stars eigentlich auch alle singen?
Warum siehst du gut aus? Warum
siehst
kannst
du gut
singen?
Aus,
warum
kannst
bist
du
perfekt?
Auch noch singen, genau. Nee, aber ja, bin ich voll deiner Meinung. Haben sie toll gemacht. Auch auch ein Evans, der auch sehr viele Gesangsparts hat. Ich fand das super gut. Hat echt, war großartig. Hat Spaß gemacht, zuzugucken und zuzuhören. Und ich sage auch gerade diese Anfangsszene eben im Dorf. Es wirkt halt wirklich, es wirkt, als ob du da sitzt und du guckst gerade ein Bühnenstück. Ja, weil diese stimmt. Choreo aus Bild, Kamera, Schnitt, Musik, Präsentation des Songs quasi und der, ich sag ja, das ist halt komplett durchchoreografiert mit, du weißt, es ist genau abgetimt, wann da wer irgendwie hergeht und oben aus dem Fenster raus noch ein Gesangspart kurz rausschreit, wieder reingeht und es ist super schön in Szene gesetzt eben. Also, und das finde ich, das hat der Film auf jeden Fall durchgehend gut gemacht. Und jetzt darfst du ausführen, warum du gerade bei den Songs nicht so begeistert warst im Ganzen.
Also es gibt genau einen Song, von dem war ich extrem, extrem nicht enttäuscht, aber das hat irgendwie nicht so reingepasst und das ist leider Be Our Guest, also Sei Hier Gast.
Okay.
Das liegt zum einen durch, es ist jetzt ein Realfilm und dementsprechend finde ich, hat er auch eine etwas düsterere oder dunklere Atmosphäre als der Zeichentrickfilm. Der Zeichentrickfilm ist trotz dieses merkwürdigen Themas über Stockholm-Syndrom und so weiter und so fort, ist er ja trotzdem enorm bunt. Und das ist hier zum Beispiel im Schloss des Biestes ja gar nicht so der Fall, sondern es ist schon relativ dunkel da. Und dann hast du halt dieses Sei hier Gast, was halt im Zeichentrickfilm wirklich dir mit Farben durch die Gegend ballert und halt im Zeichentrickfilm wirkt. Aber hier in der Realverfilmung wirkt es eher unheimlich, fand ich. Das war so, ich wollte jetzt gar nicht in Feierlaune kommen und dann das. Mein größtes Problem sind die CGI-Effekte. Gerade bei den Schlossbewohnern, bei den Bediensteten.
Okay, warte, lass uns, also CGI ist auch ein großer Problem bei mir. Lass uns da gleich mal separat noch drauf kommen. Lass uns gerade mal bei der Musik bleiben und überhaupt bei der Stimmung. Erstens zum Song. Stimme ich dir zu, voll. Ich fand, bei dem Song haben sie ja sehr viel mit CGI gemacht, weil Belle ist quasi ja, das ist ja, wo sie alleine quasi im Schloss eben ist und sitzt am Essenstisch und dann stimmt halt Lumiere diesen Song an.
Ja, und du siehst es auch einfach, dass Emma Watson irgendwie im Green sitzt, hatte ich das Gefühl.
Ja, finde ich, aber siehst du eher, weil wir Effekten da gleich nochmal was, weil das, da habe ich auch mein großer Negativaufhänger mitunter. Bei dem Song war es so, dass die ganzen Schlossbewohner, die Verzauberten, die tischen ihr dann ja quasi ein Menü auf oder beziehungsweise zeigen eben, dass sie ja jetzt bedienen und bekochen und hast du nicht gesehen. Und das heißt, quasi Emma Watson war ja der einzige lebendige Part im Raum. Der Rest war eben alles Computer. Und ich fand dieser ganze Part, der Song mit den Bildern, das wirkte irgendwann wie so ein LSD-Trip. Aber kein schöner, so. Also das war...
Ja.
Und wie du sagst, ich finde halt auch, die einzige wirkliche märchenhafte, oder ich sag mal, die einzigen zwei märchenhaft bunten, schönen Disney-Szenen ist quasi im Grunde die Anfangsszene, wo in dem Dorf, wo wir das darüber gesprochen haben, wo sie eben, mit wo Belle eben durchs Dorf geht und singt. Und quasi die Endszene, wo sie halt den letzten Tanz dann machen, nachdem alles vorbei ist.
Willst du dir nicht einen Bart wachsen lassen?
Nein. Das will ich nachher auch nochmal einzeln aufführen, weil da wäre ich fast aus dem Kino gegangen, noch vor den Credits. Das waren die einzigen zwei schönen Momente. So. Übrigens auch nochmal hier, ne? Also ich finde, wir spoilern hier jetzt nichts, weil die Story ist, glaube ich, bekannt so, ne?
Verdammt,
also,
der Film ist 16, nee, noch nicht, der ist 26 Jahre alt.
Ja, und wie gesagt, die Originalstory ist noch älter, also von daher.
Das ist ein Märchen, verdammt. Ja, das ist so, als ob du bei sagen würdest, hey, bei Hänsel und Gretel gibt's eine Hexe.
Ja, oder bei Dornröschen, ne, schläft sie ein, irgendwie, oder keine Ahnung, gibt's einen Prinz, der sie aufweckt, so. Von daher, also, die zwei Szenen waren halt der Anfang in der Stadt und das Ende beim letzten Tanz so quasi. Das waren die wirklichen farbenfrohen Disney-Momente. Der Hauptpart, wo sie quasi in dem Schloss gefangen ist, in Anführungszeichen gefangen und ja, alles drumherum, auch im Wald, die Kämpfe mit den Wölfen und solche Geschichte, die man auch schon im Trailer ja gesehen hat, das ist ganz schön fucking düster für einen Disney-Film. Bin ich vollkommen bei dir. Da haben sie das ganze Grundbild, das ist wirklich sehr... sehr, ja, sehr erwachsen schon.
Aber ich finde, es hat irgendwie gepasst. Also, es ist ja an sich auch eine sehr düstere Story und.
Es passt, ja, aber es ist, glaube ich, halt nicht das, was du halt erwartest, wenn du in diesen Film gehst, als Fan des Disney-Klassikers.
Ja.
Das heißt, man muss schon damit rechnen, dass der auf jeden Fall ein Ticken, ja, erwachsener und ein bisschen schon fast gruselig teilweise daherkommt. Nicht gruselig, ja, aber düster eben.
Ja, eben. Also der ist, also, und dann hast du halt dieses unfassbar poppige und aufbauende Lied und das, es geht nicht ineinander über, dieses,
nee, ja. weil die Szene auch dann nicht in dem Sinne aufhält, also die ganze Szenerie bleibt quasi düster, obwohl der Song quasi ihr eigentlich gerade vermitteln soll, so ist es, wir sind für dich da und hier, du bist unsere Gästin, wir laden dich jetzt hier ein, also du musst keine Angst haben, aber sie sitzt da auch so quasi so, es fehlt eigentlich nur, dass irgendwie der Mad Hatter irgendwo aus dem Busch springt, noch irgendwie. Also es ist alles sehr abgefahren und fast ein bisschen, hat mich ein bisschen an Alice im Wunderland, an die Realverfilmung erinnert, so von den abgefahrenen Drogenbildern her fast schon.
Es hat dann auch ein bisschen eher was Bedrohliches, wenn sie sagen, sei ihr Gast.
Genau, also es ist so ein bisschen so, ja, gleich wie so Kannibalen irgendwie. Ja, nee, also ich weiß, was du meinst. Es hat nicht so die Stimmung getroffen, die es eigentlich vermitteln sollte bei der, gerade bei der Szene, ja.
Und das ist dann so, was mich so ein bisschen, hat mich so ein bisschen gestört einfach alles.
Nee, klar, verstehe ich. Also das muss man halt wirklich akzeptieren, dass der Grundtenor auf jeden Fall doch erwachsener ist und dunkler als die Vorlage. Das stimmt, ja. Und das eben zu weiten Teilen des Films, eben weil du mal der Hauptpart in dem Schloss und drumherum spielt.
Aber die restlichen Songs waren alle ganz cool. Ich hatte bei einem noch ein bisschen das Problem, bei dem in der Schenke. Das hatte mich aber auch im Original, also beziehungsweise im Zeichentrickfilm, ich habe ums Verrecken nicht verstanden, was die da gesungen haben.
Der Song mit
Gaston Le Fou.
Mit Gaston Le Fou, der,
Ich habe keine Ahnung, was die da gesungen haben. Also ich weiß es natürlich, aber du verstehst es dann nicht.
Nee, stimmt. Also du meinst jetzt quasi das Loblied, ne? Auf Gaston.
Genau, niemand ist so männlich wie Gaston. Und er hat als Kind immer 6 Eier gegessen und jetzt isst er jeden Morgen ein Dutzend Eier. Irgendwie sowas.
Ja, das ist ja dieses Selbstbeweihräucherungslied, wo er da so ein bisschen gerade seine kleine Depri-Phase hat.
Genau. Ich fand es sehr, sehr schade, dass Luke Evans nicht seine Brusthaare zeigen durfte, wie im Zeichentrickfilm.
Vielleicht hat er ja auch gar keine.
Man weiß es nicht.
Mussten sie verstecken. Ja, aber wie gesagt, sonst fand ich es eigentlich alles sehr stimmig von den Kompositionen her und von der Aufführungsart. Wie gesagt, es war sehr, sehr musical-like teilweise und jetzt sehr theatermäßig fast schon.
Ja, stimmt. Das zum Beispiel wo das Beast seinen Liebessong singt, der ja auch der neue ist, war auch sehr, sehr Musical-Style, wie er durch das Schloss geht und so weiter und so fort. Ja. Ich weiß jetzt, da hatte ich mir Gedanken drüber gemacht, wie bei zu jedem Disney-Film, im Grunde genommen gibt es ja auch von Die Schöne und das Beast ein Musical. Also ein Bühnenmusical. Und da hatte ich so die Überlegung, kommen vielleicht die Songs daher? Ich wusste es nicht. Wollte ich irgendwann nochmal nachgucken.
Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Aber es kann gut sein, weil ich glaube, die Grundlage quasi für den Film war halt das Broadway-Musical.
Ja.
Das war, glaube ich, die Grundlage, haben sie mal gesagt. Und es kann gut sein, dann stammen die Songs wahrscheinlich daher. Weil ich glaube, für den Film extra komponiert sind sie nicht worden, die gab's schon.
Ja, das stimmt. Oh, ist so, ja. Wie gesagt, die extra Songs die machen Spaß, das sind schöne Songs. Und wie das halt immer so ist, ich glaube auch hier wird wieder der Soundtrack bei mir auf Spotify diverse Male hoch und runter laufen.
Gehe ich von aus, ja, auch bei La La Land habe ich danach sehr viel. Ja. bis es einem aus den Ohren raushängt.
Ich ärgere mich bis heute, dass Another Day of Sun nicht als bester Song nominiert wurde, sondern City of Stars und Audition.
Ja, ich hätte auch eher den Another Day of Sun genommen.
Ah ja.
Aber nun, ist ja nicht mein Award.
In der Tat. Ja, Musik ist cool. Was haben wir denn noch so?
Ja, lass uns gerne einen Schwank machen auf die von dir schon angesprochenen Effekte. Denn, wie schon gesagt, es gibt davon sehr viel im ganzen Film. Also es gibt die Bühnenbilder und alles, das Setting ist schön. Aber es gibt eben doch eine Vielzahl von CGI-Einsätzen. Natürlich angefangen vom Beast, das in, ja, sag mal, wirklich 85% der Szenen eben CGI ist und kein Schauspieler in Kostüm oder so.
Aber das fand ich gut tatsächlich.
Was also ich verstehe und auch genau was ich verstehe und auch ja, weil ich stell mir jetzt, ich habe mir dann vorgestellt, wie wäre es, wenn sie jetzt ne, also wenn sie quasi Stevens in ein Kostüm gesteckt hätten, dann sähe es wahrscheinlich aus wie Chewbacca. Hätte nicht gepasst, glaube ich, und finde ich okay, weil sie mussten auch sehr viel Mimik her darstellen beim Beast, was glaube ich durch mit einer Maske schwierig geworden wäre, noch glaube ich creepy gewirkt hätte. Ich war beim Beast weitestgehend zufrieden. Es gab nur so ein, zwei Szenen, da wirkte es fast ein bisschen lächerlich, slapstick-mäßig, unfreiwillig komisch, sag ich mal. Weil er lacht so manchmal so ein, zwei Mal im Film so ganz komisch oder streckt die Zunge raus. Und da gab es so ein, zwei Szenen, wo ich dachte, das sah richtig dumm aus.
Ja, weiß man nicht, ob das vielleicht sogar gewollt ist, weil auch, also er ist halt sehr unbeholfen. Und vielleicht war das dann auch so gewollt, dass dieses Zunge rausstrecken dann halt, ja, halt ein bisschen tierartig auch einfach wirkte.
Ja, aber es wirkte halt wirklich einfach nur dumm.
Na, okay.
Nee, also es waren wirklich nur so zwei, drei kurze Szenen, aber das sah einfach scheiße aus halt. Also ich war da kurz rausgerissen, weil du hast halt, also das CGI, das siehst du schon, aber es ist schon okay gemacht oder gut gemacht. Aber es bricht da so raus bei so zwei, drei Szenen, wo es wirklich so, wo du denkst, boah Leute, komm, bisschen anstrengend. So, das hat mich dann kurz rausgerissen, noch aus der, hat mich kurz dann wieder in den Gedanken gerufen, es ist halt am Computer entstanden, das Gesicht so. Und das hätte man vielleicht schöner machen können. Aber sonst das Beast war in Ordnung, auf jeden Fall. Keine Einwände. Ja, generell Tricktechnik durchwachsen, sag ich mal. Es gab gute Momente. Ich fand jetzt auch Lumière und hier Herr von Unruh quasi waren okay. Lass mich ausreden. Zumindest in den Szenen, wo sie quasi in den Dialogszenen, wo sie jetzt entweder halt rumstanden oder sich quasi am Anfang dann quasi, also wenn Bell jetzt erstmal ins Schloss kommt, tarnen sie sich ja erst als Gegenstände und wachen dann erst auf. Das fand ich eigentlich alles ganz okay. Ja. Gerade aber in den schon angesprochenen Song-Szenen, wo es dann wirklich übermäßig CGI wird. Und in der Szene, die gab es so im Originalzeichentrickfilm natürlich nicht. Es gibt dann am Ende, wenn sie quasi, wenn das Dorf aufbricht, um das Biest zu töten, gibt es eine etwas ausgeweitete Kampfszene im Schloss, die mich so ein bisschen an Kevin Allein zu Hause erinnert hat, also von der Slapstick-Art.
Gab es die im Zeichentrickfilm nicht?
Aber
ich weiß
ja,
es gerade
also,
gar nicht
schon,
mehr.
Schon, aber nicht so ausgedehnt. Also
ja, in der Tat, das stimmt.
Als das Klavier anfing, wie eine Gatling-Gun auf Leute zu schießen mit seinen Tasten, da war ich so, okay.
Wobei ich das dann unfassbar lustig fand, dass Danny Tucci dann am Ende, dass dem Zähne fehlen.
Ja, das war sehr witzig, ja.
War sehr, sehr geil.
Ja, aber da gab es halt so zwei, drei Momente, wo ich dachte, ja, okay, da sah CGI jetzt vielleicht nicht ganz, ganz gelungen aus. Aber
immer wenn sie sich bewegen, ne? Also wenn sie sich mehr bewegen als halt einfach nur so einen Arm oder so schwenken.
Genau, oder sprechen eben. Also wenn es jetzt wirklich in diverse Schwenks und ja, genau, Bewegungen ausgeht. Da war es ein bisschen komisch teilweise. Oder ja, du hast halt gemerkt, das halbe Schloss war CGI so, ne? Also so viele Gegenstände, was da als rumgeflogen ist und rumgekrochen und rumgelaufen und war ein bisschen, teilweise hat es ein bisschen aus dem Schwung geholt. Aber ich meine, gut, kannst es nicht anders lösen, aber es war nicht
ich habe da ja
rund.
Ich habe da ja eine Theorie zu, die ist mir jetzt, also das habe ich bei meinem Podcast über den Film, habe ich mich noch gewundert, warum ich das so scheiße fand, beziehungsweise nicht scheiße, aber warum es nicht so richtig gut aussah, vor allen Dingen, wenn man den jetzt mit Dschungelbuch vergleicht, weil Dschungelbuch, ich meine, das sind die gleichen Leute, die daneben sitzen oder daran sitzen, aber Dschungelbuch sah unfassbar viel geiler aus insgesamt. Und ich glaube, das liegt letzten Endes daran, dass im Dschungelbuch es nur eine reale Person gibt. Hier aber immer wieder zwischen diesem wirklich CGI-Schloss und halt dem Dorf hin und her geswitcht wird und du immer wieder in die Realität, also in Anführungszeichen normal gedrehte Szenen zurückgeholt wirst. Und dass dann dieses Uncanny Valley irgendwie noch extremer wird.
Ja, vielleicht, dass dieser Bruch zu krass ist, ne? Ja, das mag sein. Das ist ein guter Punkt, ja. Vielleicht stört das einen unterbewusst.
So das, was ich gedacht hätte.
Ja, nee, gebe ich dir prinzipiell schon recht. Das kann ich mir vorstellen. Also es springt ja teilweise auch hart, ne? Also du hast dann wirklich immer die Szenen dann eben mit Bells Vater im Dorf oder Gaston, dann wieder Schnitt aufs Schloss und ja.
Doch, und mag sein. Ich muss auch sagen, ich hatte in der Mitte des Films so einen kleinen Hänger, der mich ein bisschen verloren hatte. Und das war dann genau die Szene, wo er viel hin und her gesprungen ist. Wenn der Film dann allerdings mal eine Zeit lang auf einem Ort geruht ist, dann war irgendwie wieder alles gut. Zum Beispiel, wo dann die Beziehung des Biestes mit Belle entwickelt und er ihr die Bibliothek zeigt oder sie eine Schneeballschlacht machen. Das ist alles, das funktioniert alles. Aber wenn es dann wieder hin und her springt, dann ist es wieder so, nee.
Ja, reißt also vielleicht so ein bisschen raus, ne, ja. Ja, genau, dieser Part eben, wo sie sich annähern, der ist ja gut auch aufgebaut, ne, und da wird halt auch nicht groß rumgesprungen, sondern es bleibt dann auch wirklich eine ganze Zeit dann eben in diesem, in den verschiedenen Stufen ihrer anbahnenden Beziehung quasi, und das hat funktioniert, ja. Das hat funktioniert, das fand ich auch.
Fandest du, dass sich die Beziehung organisch entwickelt hat? Ich hatte nämlich irgendwie das Gefühl, es gab nur eine Sequenz, wo gezeigt wird, die mögen sich jetzt mehr auf einmal.
Ja, es war sprunghaft. Also sie haben halt diesen Aufbau gezeigt, und wie du gerade sagst, es fängt ja an, dass er ihre Bibliothek zeigt, dann liest sie ihm aus Büchern vor und dann machen sie wieder diese Schneeballschlacht, dann
die war super geil. Die fand ich unfassbar gut.
Das war witzig, ja. Und ja, dann essen sie halt dann auch plötzlich zusammen, das haben sie ja vorher dann auch nicht gemacht, ne, dann wird zusammen Abend gegessen und dann albern sie halt so ein bisschen rum, aber dass sie sich halt, ja, also der Schnitt dann dahin, dass du merkst, okay, da ist wirklich was so mehr oder so, das kommt relativ hart, der Schnitt, also da fehlt so ein bisschen so eine leichte Überleitung dazu, wie sich dann doch annähert, das ist, weil Bücher vorlesen heißt noch ja lange nicht, dass man sich liebt, so, aber der Schnitt dann dahin, dass das Bell doch dann mehr für, oder die sich gegenseitig mehr für sich empfinden, das ist relativ, kommt so ein bisschen von hinten dann, ja.
Ich weiß es gar nicht mehr, wie es im Zeichentrickfilm war. Da war es, glaube ich, auch nur eine Montage, aber da habe ich irgendwie das Gefühl, dass sich das Ganze doch ein bisschen in Anführungszeichen realistischer entwickelt hat, wie sich das halt realistisch entwickeln kann, wenn du in ein Biest verliebt bist.
Ja, aber ich fand es jetzt nicht tragisch hier.
Nee,
aber auch
natürlich
vielleicht
nicht.
Aber vielleicht auch unter der Prämisse, dass man weiß, dass es so endet.
Ja, kannst natürlich haben. Es ist ein Märchen, verdammt nochmal. Da muss man jetzt über Story-Logik nicht unbedingt verlieren.
Absolut nicht. Nein, aber wie gesagt, ist ja besser als in Logan, sag ich mal.
Da hatten wir ja, bevor die Aufnahme gestartet ist, über Logan haben wir ja geredet. Ach, es tut mir so leid für alle, die den Film unfassbar feiern.
Ja, also dass die Beziehung zwischen Belle und dem Beast verläuft auf jeden Fall organischer als die zwischen Logan und seiner Tochter. Das kann man so festhalten. Nee, also wie gesagt, fand ich jetzt nicht als störenden Punkt im Film. Hätte man vielleicht ein bisschen geschmeidiger machen können, aber ja. Gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Also das war jetzt nicht kein Störfaktor für mich.
Ja. Nicht so wie das Design von Herr von Unruh und Lumiere.
Haben dir nicht gefallen, merke ich, ne?
Nee, es tut mir leid. Ich hatte schon bei den ersten Screenshots, hatte ich so das Problem, so, oh, das sieht nicht geil aus. Und dann dachte ich mir, okay, aber wenn sie sich bewegen, ist das vielleicht alles nochmal ein bisschen anders. Aber Herr von Unruh ist da noch am entspanntesten, aber auch Madame Portin und Tassilou, das ist alles so, nee, ich weiß es nicht, da hast du halt diese Zeichentrickfiguren vor Augen und es ist eine lebende Teekanne, verdammt nochmal, also es ist super schwer das zu machen, aber dann hat sie halt das Gesicht nicht neben dem Ausgusshenkel, sodass der aussieht wie eine Nase, sondern es ist einfach in der Mitte.
Auf die Seite drauf gepappt, ja.
Ultra dumm aus.
Ja, es stimmt schon. Sie haben halt wirklich nicht die quasi die anatomischen Gegebenheiten dieser Gegenstände genutzt. Also ein bisschen halt beim Unruh quasi mit den Zeigern so als Bart quasi. Das fand ich genau, das fand ich ging noch. Bei Lumière war auch so halt einfach Gesicht mitten im Ständer
von den Kerzen.
Von dem Kerzenhalter. Das war jetzt auch nicht irgendwie smart gelöst. Ich meine, klar, die Kerzenhalter waren halt seine Arme so, aber es, ja, ja, also am ungeladesten fand ich es auch bei den Tassen. Dass die Gesichter ja einfach so mit auf die Seite gepresst waren, so ganz below irgendwie. Also das war nicht schön gelöst. Und auch hier halt die Garderobe quasi.
Das war auch
schwierig.
Fand ich auch ein bisschen merkwürdig.
Hat halt auch kein Gesicht und so, sondern ne, also so der offene Schrank ist quasi der Kopf und ja, nee, das hat er auch.
Ja, wobei alles, das war auch im Zeichentrickfilm ist
ja,
es auch
war
so.
Ja, war es, aber man hätte es einfach vielleicht ein bisschen eleganter lösen können. Es wirkt alles so ein bisschen deplatziert.
Was cool war der Fußableger als Hund. Das war cool.
Das war okay. Ja, auch wie er sich verhalten hat. So vom Verhalten her wirklich wie so ein Hund auch so geschnuppert und ja. Das war okay.
Das einzige Viech, was kein Schauspieler als Stimme hatte.
Ja, stimmt. Ja. Gab ja auch nichts zum Reden.
Nee, in der Tat.
Und du brauchst gemeckert. Du brauchst jetzt auch keinen Robert Downey Jr., um zu bellen.
Genug gemeckert, lass uns doch über gute Dinge reden. Oder? Ich finde, der Film ist schon schön.
Aber wir machen ihn vielleicht gerade ein bisschen schlecht, ne?
Ja, aber das ist halt genau das, was mich extrem gestört hat und was dann den für mich auch tierisch nach unten gedrückt hat, den Film. Ansonsten ich liebe Disney-Kitsch. Und wie gesagt, ich finde es schön und das Biest hat einen der besten insgesamten Disney-Soundtracks. Und ja, das ist dann so ärgerlich, dass da die Realverfilmung in einigen Punkten einfach abstinkt.
Ja, bin ich insgesamt bei dir, auf jeden Fall. Also trotzdem, es ist kein schlechter Film. So, auf gar keinen Fall. Ich bin da am Ende mit einem Lächeln rausgegangen und war schon zufrieden. Es gibt halt nur eben ein paar Dämpfer, aber die machen daraus auf jeden Fall keinen schlechten Film. Im Gegenteil. Nee. Also,
aber es war halt so witzig an dem Tag, da ich war ja in der Pressevorführung von Die Schöne und das Biest und bin danach noch mit einem Freund in Logan rein. Und bei beiden Filmen bin ich so raus und dachte mir so, oh, schön gut, aber es war irgendwie, ist bisher auch das Motto des Kinojahres.
War schon gut, aber, ja. Aber wobei ich bin bei Schön, dass Biest deutlich, deutlich besser gestimmt rausgegangen als bei Logan, aber das ist eine andere Geschichte.
Wollen wir über Gaston reden? Ich hab Bock, über Gaston zu reden.
Reden wir über Gaston noch ein bisschen.
Niemand ist so hübsch wie Gaston.
Nee, niemand. Niemand singt so schön wie Gaston.
Ja, und niemand ist so männlich wie Gaston.
Und niemand würde besser zum Biest passen als Gaston.
Boah, das würde ich shippen. Warte mal, ich mach mal Live-Recherche.
Da gibt's auch hundertprozentig schon irgendwie Rule ja, 34 zu.
Wie heißt denn der Scheiß jetzt? Fanfiction?
Fanfiction Gaston Biest, hundertprozentig.
Gaston.
Und gibt's wahrscheinlich schon vom alten Disney-Film.
Ich hab jetzt eingegeben, Fanfiction Gaston als erstes kommt, Gaston Bell, Gay Gaston Fanfiction, Rated M gibt es auch, aber nichts mit dem Beast, das ist doch mit Sicherheit, also wirklich.
Also 4chan hat
schon gedacht. Works. Hunted Hunter, A Beauty and the Beast Fanfic.
Ah,
großartig, ich weiß, was ich heute Abend tue.
im Film hat Gaston und das Biest kein Verhältnis, also keine Angst. Das
Seid ihr explicit?
Ja, sowieso.
Ich möchte hier was vorlesen, aber ich weiß nicht, ob ich das darf.
Nee, mach, alles gut. Unser ganzer Podcast ist explicit, also all ihr ganzen Mimosen könnt auflegen.
Ich hab jetzt nur einmal kurz durchgescrollt, das erste, was ich lese, Beast managed to fit his entire cock inside of Gaston's tight ass.
Daraus sollten sie ein Broadway-Musical machen.
Boah, I'd see that. Es hat ein bisschen was von der Trailer Park FSK 18 Show, aber naja, was sonst.
Ich wette, die Fanfiction hat Luke Evans selber geschrieben.
Man weiß es nicht. Bilder im Kopf.
Ja, wer es ganz lesen will, wir verlinken es in den Shownotes.
Tue dieses. Oh Gott.
Aber wir müssen nämlich mal einen Podcast über Fanfictions machen, glaube ich. Ganz furchtbar.
Ich bin da leider nicht so deep in der Materie drin. Das war jetzt das allererste Mal.
Nee, ich auch nicht, aber vielleicht sollte man da mal deep. Ah, schön. kann einem aber auch die Kindheit zerstören, natürlich, wenn man gerade zu Disney sowas liest.
Oh ja, furchtbar, glaube ich.
Sollte man, glaube ich, aufpassen, dass man sich da nicht nachhaltig schädigt, sage ich mal.
Welche Internetregel ist das? Wenn du dir vorstellen kannst, dass etwas existiert, genau, dann gibt es dazu auch Porn.
Nee, Rule 34 ist das, genau. If it exists, there's porn of it.
Ja, spätestens wenn die Asiaten da ihre Hände dran bekommen.
Oh ja. Ja, weg von Gastons Penis und hin zu Gastons Schauspiel.
Es ist eine einfache Rolle an sich, also beziehungsweise dankbar, vor allen Dingen für so einen gut gebauten, wirklich extrem attraktiven Typen wie Luke Evans. Aber er hatte auch die gesamte Zeit so diesen leichten Schmollmund, so ein ganz, ganz leichtes Duckface. Und eine der schönsten Szenen ist immer noch, wie er in der Stadt steht und man hört ihn da so, oh Gott, bist du attraktiv, und dann schwenkt die Kamera rum und dann, er guckt in den Spiegel. Mega gut, ey.
Er hat halt auch geil geoveracted, ohne dass es nervig war.
Ja, stimmt.
Er hat halt genau im Rahmen wie nötig geoveracted, fand ich richtig null.
Stimmt wohl, also das war genau on point.
Nee, ich sag ja halt genauso zwischen liebenswürdig und Arschloch so. Er ist halt ein Drecksack so und er ist eigentlich totaler Fiesling. Aber halt so charmant, dass man ihm zumindest in weiten Teilen des Films nicht böse sein kann.
Ja, also zumindest, er ist halt unfassbar tump. Also er ist wirklich, wirklich blöd.
Ja.
Und,
trotzdem hat er halt diese böse Energie, die ihn dann antreibt.
Ja, vor allen Dingen dann in der ersten Szene, wo es richtig rauskommt, nämlich mit Maurice, das war echt so, boah, das war richtig fies, ey.
Ja, das war richtig böse, ja.
Aber wie gesagt, ey, Gaston, einer der besten Disney-Bösewichte, und dementsprechend bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit seinem Casting, mit dem Spiel, das ist ganz geil. Und auch das Zusammenspiel mit Josh Gad dann als Le Fou, der ihn andauernd anschmachtet und wirklich offensichtlich ist. Und Gaston ist einfach zu blöd, um das zu raffen.
Ja, absolut. Ich sag ja dir. Und deswegen fand ich das halt so witzig, weil Luke Evans eben im wahren Leben eben was Homosexuelles, gerade deswegen. Ich glaube, der hatte so viel Spaß daran.
Ja.
Das zu spielen.
Generell, man merkt den Leuten den Spaß, an den sie bei dem Film hatten.
Ja, fand ich auch generell. Ja, auch gerade bei der Endszene, wie gesagt, wenn dann auch alle, wenn der Zauber gebrochen ist und das ganze Dorf sich so in die Arme fällt und quasi sich die Pärchen auch im Ende wieder treffen und so.
Ian McKellen keinen Bock auf seine Frau hat.
Ja, genau, dachte so, oh, nee, so kommt nach dem Motto, oh, kann sich wieder in eine Uhr verwandeln. Fand ich total super. Also die haben das ja, wie du sagst, das strahlte dann gerade in diesen Szenen strahlte das so eine positive Energie aus, wo dann auch wieder alles farbenfroh eben war und das Eis ist ja dann auch da geschmolzen quasi, die Winterlandschaft ist vorbei. In diesen Szenen wirkte hat das richtig, ja, da ist so Disney rausgekommen, du hast richtig gemerkt, so alle halt happily ever after so. Das war schon ganz geil.
Das stimmt.
Das war das warm ums Herz.
Ja, und es ist so schön kitschig.
Ist es, ja, ist es. Muss man natürlich auch, wie gesagt, muss man mögen, aber das ist, ja, wer Disney guckt, weiß ja, worauf er sich einlässt.
Da müssen wir also in letzter Zeit ist es ja alles nochmal ein bisschen anders geworden bei Disney, aber halt vor allen Dingen schon die 90er Disney-Filme waren teilweise extrem kitschig. Also, was Kitsch angeht, ist Beauty and the Beast schon auf Platz 2. Ich finde nur Susi und Strolch ist noch mehr Zuckerguss und Karies.
Ja, es war. Aber ich sage, also wer das guckt, der weiß ja, worauf er sich einlässt. Und der mag das ja auch eigentlich.
In der Regel, genau.
In der Regel. Außer man ist dazu gezwungen, weil seine Freundin es liebt. Man muss mitgucken, weil man sonst keinen Sex bekommt für die nächsten 2 Monate.
Oder jemand möchte Gaston anschmachten. Das geht ja auch.
Das geht natürlich auch, natürlich, selbstverständlich.
Denn wir wissen ja, niemand ist so männlich wie Gaston.
Niemand, nein.
Ah, ja. Die Schöne und das Biest.
Wie fandst du,
sehr schöner Song eigentlich. Das ist mir irgendwie vorher nie so richtig aufgefallen.
Ja, es ist wunderbar.
Der hier, wie heißt es auf Deutsch? Märchen schreibt die Zeit oder sowas?
Ja. Ich glaube, so heißt er.
Mega gut. Ja.
Wie fandst du die kurze, quasi die, also, das heißt die einzige, aber schon so die prägnanteste Action-Szene des Films? Wie fandst du diesen Wolfskampf, diesen kurzen?
Ja, du meinst jetzt wahrscheinlich außerhalb des Schlossverteidigens.
Genau, also wo Bell quasi abhaut und
ja, auch hier wieder relativ dunkel und düster und man sieht halt auch, wie die Wölfe das Biest angehen. Das fand ich schon ziemlich krass.
Ja, fand ich halt auch. Und er haut, also das, er als übermächtiges Biest besiegt sie natürlich, aber trotzdem, ich fand, es war schon so ganz schön Tension kurz so, ne?
War schon ziemlich fies. Und ich muss auch sagen, im Zeichentrickfilm ist es ja so, dass das Biest und Gaston wirklich so eine Art Showdown haben auf dem Dach.
Genau, ja.
Und hier finde ich es halt ganz geil, dass Gaston das Biest halt in die Ecke drängt, aber sobald das Biest den zu packen bekommt, ihn einfach so den Arsch aufreißt.
Genau, ist halt instant vorbei, so hat er keine Chance.
Ja, und das fand ich halt auch irgendwie besser zu den beiden gepasst. Man sieht halt, dass Gaston eine ganz schöne, Boss-Transformation gemacht hat, wenn er da zwei Menschen hochstemmt. Aber wenn das Biest halt, ich meine, das ist ein mega Vieh. Wenn der dir zulangt, da liegst du aber erstmal.
Ja, ich muss ja auch sagen, also ich hab darüber nochmal nachgedacht im Nachhinein. Wie du sagst, es gibt halt jetzt nicht irgend so einen 30-Minuten-Showdown-Kampf, wo die sich um Leben und Tod battlen so. Das ist relativ kurz, dieser Climax. Aber er reicht. Das ist genug. Also ich find's gut, dass sie da jetzt nicht irgendwie einen Extended Superfight draus gemacht haben, wo die sich da so, wie gesagt, über mehrere.
Wobei ich mir das im Raid-Style bei den beiden gerne angucken würde.
Vielleicht gibt's ja dann später auf Blu-ray Extended Cut, wo sie sich dann Blutigs auseinandernehmen.
Boah, nice.
Beauty and the Beast R-rated.
Mm-hmm. Da kommen dann auch die Fanfiction rein.
Genau. Da wird erst miteinander geschlafen und damit gekämpft. So.
Richtig, weil Gaston ist dann eifersüchtig auf Belle.
Ja, wahrscheinlich. Er will ja eigentlich Belle, aber vielleicht verliebt er sich dann doch plötzlich in jemand anderen. Und dann, who knows? Ja. Nein, aber es gibt keinen in die Länge gezogenen, unnötigen Hollywood-Showdown, der das Ganze ins Lächerliche ziehen würde. Es ist relativ on point und das passt. Das passt gut.
Ja, also das fand ich auch. Also bis auf die Mitte hatte der Film keine Längen. Also der lief ganz gut durch. Wie gesagt, wenn halt mehr von diesen Schlossbewohnern da sind, fand ich den halt schwierig. Aber ansonsten guckt man sich das gerne an. Und was ich halt auch wieder schön fand, dass man ein bisschen was von Kevin Klein gesehen hat.
Ja,
definitiv. Der war ja ewig nicht mehr auf der Leinwand.
Fand ich aber super, auch total passend besetzt. Also aus Maurice super gut. Hat mir echt gefallen.
Und auch hier wieder das Thema, dass Sachen ausgestaltet werden. Zum Beispiel hier, warum Belle keine Mutter hat, wird erklärt. Fand ich super gut.
Ja, übrigens, das, also, will ich jetzt nicht spoilern, nur sei nur gesagt, ich fand halt, dafür, dass die ganze Zeit so ein Geheimnis drum machen und Maurice, also der Vater, erzählt's ihr auch nicht quasi, beziehungsweise lügt. Oder beziehungsweise es lügt, aber er erzählt ihr nicht, wie die Mutter halt verstorben ist. Und durch ein bisschen Magie ermöglicht das Biest dann Belle, das selbst herauszufinden. Und ich dachte mir dann so, nachdem dann bekannt wurde, also nachdem es dann aufgeklärt war, dachte ich mir so, warum erzählst du es dann nicht deiner Tochter einfach? Das ist ja nichts dabei. Also das war jetzt kein Geheimnis oder so.
Ja, merkwürdig. Naja.
Also vielleicht wollte er sich quasi vor dem Grauen verschonen, aber ich meine, es ist, ja. Also man kann ja sagen, es ist halt eine Krankheit, so. Sie ist halt an einer Krankheit gestorben. Also das kann man auch seiner Tochter erzählen. War jetzt nichts dabei, war jetzt nicht irgendwie, deine Tochter wurde irgendwie, weiß ich nicht, beim Klauen erwischt und abgeschossen oder sowas. Also habe ich nicht verstanden, warum da jetzt der Vater so ein Geheimnis drum gemacht hat.
Nee, stimmt wohl. Naja, aber war ja seine Entscheidung.
Ja, natürlich, absolut. Aber wie gesagt, fand ich von der Logik her, ich weiß, wir reden von Disney-Filmen, aber fand ich jetzt weil das war so einer der wenigen menschlichen Faktoren im Film. Ne? Also da war keine Magie jetzt dahinter, würde sie verstorben oder sonst irgendwas. Das war einfach eine menschliche Krankheit und
es hatte einfach so dieses so extra Ding, was im Zeichentrickfilm nie erwähnt wird, man dann halt auch noch Leute abholt, die den auswendig kennen und die sich dann wundern, was könnte es denn sein? was es denn letzten Endes ist, ich war so, ach ja, das ist eine logische Entwicklung, aber wie du sagst, so, warum sagst du ihr das denn nicht?
Ja, war auch, und, also man denkt sich auch kurz so, oh, krass, okay, übel, so, aber ja, wie gesagt, es gab keinen Grund, das jetzt irgendwie zu verschweigen, weil es nichts Schlimmes ist in dem Sinne, also es ist schon schlimm, aber nicht schlimm für Bell oder für ihren Vater oder so.
Nö. Mir fällt allerdings mal ein, gerade, wird irgendwann gesagt, wie alt Bell ist?
Ich glaube, das wurde im ganzen Film nicht erwähnt.
Weil das ist ja auch immer so eine Sache bei Disney, dass die Prinzessinnen tendenziell immer eher minderjährig sind, aber das wird hier jetzt gar nicht gesagt.
Naja, da der Prinz selber aussieht wie 16,5, ist schon okay.
Boah, diese langen Haare, ne?
Aber, ja, sag ja, Surferboy, aber nee, wurde glaube ich nicht erwähnt, haben sie nicht reingebracht. Das Alter, wenn ich
du würdest noch sagen, warum du kurz vor Credits gehen wolltest eigentlich.
Oh Gott. Okay, der Film kommt zum Ende und ich war, wie gesagt, sehr positiv gestimmt, bis auf wenige Ausnahmen, hatte ein gutes Gefühl, dachte mir, ah, gleich ist vorbei, es war ein sehr schöner Film. Und dann kam so kurz vor den Credits, droppt da noch so ein Satz, den hätten sie komplett einfach streichen dürfen.
Thema Furries.
Ja, Spoiler was oder?
Ich hatte den Satz ja eh schon mal gesagt.
Also wer es nicht wissen will, hört es nochmal weg. Aber wie gesagt, es ist nur ein blöder Satz. Das ist jetzt kein Major Spoiler.
Aber der ist schon ein bisschen eklig, ne?
Aber er ist einfach doof vor allem. Also ich erzähl's jetzt einfach. Wer es nicht hören will, hört es aus. Macht jetzt kurz aus oder überspringt's. Quasi in der Endszene, der Fluch ist gebrochen, das ganze Dorf findet sich ein im Prinzensaal zum fröhlichen Tanzstunde. Und Belle tanzt eben mit dem Prinzen, mit Dan Stevens. Und
der Prinz heißt übrigens Adam. Nur Adam. Um hier ein bisschen Disney Knowledge zu droppen.
Genau. Und Prinz Adam ist halt im Gegensatz zum fälligen Biest, das er den ganzen Film über war, ist er als Mensch dann komplett kahl rasiert. Also er hat keine Latze, sondern er ist glatt rasiert. Also er hat er ist komplett im Gesicht rasiert, er ist gepflegt, er ist ein glatter Bubi. Und sie tanzen eben und Belle sagt zu ihm während dem Tanz, wie er es denn finden würde oder was er dazu sagt, wenn er sich mal einen Bart wachsen lassen würde. Eben als Aufhänger dafür, dass er ihn ja bisher nur komplett haarig kannte. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, dieser Satz, der einfach wie halt für mich überflüssig ist. Ich verstehe den Gag, aber ich fand es jetzt nicht, fand ich jetzt nicht unangebracht an der Szene, einfach weil das so ein schöner Abschlusstanz dann einfach war. Und aber nicht
statt einfach ein Kuss, ey.
Oder ein Kuss oder irgendwas, genau. Und was passiert auch noch? Adam, also der Prinz, antwortet mit einem
Oh ja, er hat ja noch gebrüllt und das geschnurrt.
Und das leider nicht mal in seiner menschlichen Stimme, sondern quasi noch mit dem Sound, mit dem Schnurr-Sound vom Beast.
So merkwürdig.
Das war
so
komplett behindert. Das war unfassbar, also wirklich, man hat wirklich auch gesehen in der Pressevorführung, alle so, so cringe, so, das war so ein Hipster-Gag und dann war halt Ende und dachte so, ach komm schon, das, warum, also muss das jetzt noch sein, fand ich furchtbar, hätten sich komplett schenken können.
Na, irgendwie wird man da nicht mit so einem guten Gefühl rausgeschickt,
nee, also,
stimmt wohl.
Nee, also das hat wirklich nochmal so das Ende einmal kurz so, bleh. So, Leute, ernsthaft, so das, also warum, also das auch hier wieder, ich weiß, Logik ist auf Fehl am Platz beim Disney-Film, aber warum schnurrt er denn in diesem Biest, dieser Biest-Stimme noch? Der Fluch ist gebrochen, der braucht gar nicht schnurren, der soll, oh.
Ja, wenn das dann irgendwie noch, also, abgesehen, dass der Satz einfach dumm ist, oder dann so, wenn er so mit einem Zwinkern so, I think about it, irgendwie sowas machen würde.
Aber doch nicht
schnurren. Das wäre schon grenzwertig, aber das wäre immer noch besser als dieses,
Der kann in jeder Fanfiction mit Luke Evans schnurren, wie er will, aber nicht am Ende von Beauty and the Beast, bitte. Nee, also furchtbar. Furchtbare Endscene leider dadurch. Also hat's wirklich am Ende kurz weggecringed und so ein bisschen so, aber gut. Vielleicht schneiden sie es ja dann auf Blu-ray raus, weil sich alle darüber beschweren, was ich sehr hoffe.
Naja. Ich bin ja noch gerade überlegen, gab es was in letzter Zeit ja häufiger vorkommen, irgendwelche Szenen im Trailer, die nicht verwendet wurden? Nö, ne?
Weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Müsste ich mir noch mal angucken. Ich glaube aber nicht. Also habe ich jetzt nichts gesehen. Sie haben auf jeden Fall teilweise Sachen natürlich in Anführungszeichen falsch zusammengeschnitten. Ja, das kennt man ja, ne? Also sie haben teilweise die Reihenfolge von Szenen geändert, die nachher so im Film nicht waren, aber das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Aber sonst jetzt irgendwie, nee, war alles drin. Es war, wie gesagt, sie haben nichts weggelassen aus dem Original, sie haben nichts groß hinzugedichtet, außer eben ein paar Songs, die aber, wie gesagt, aus dem Musical dann stammen werden. Von daher, das war alles von A bis Z drin, so wie man es kennt, und ja, entweder mag oder nicht mag.
Ja. Weißt du, was wir jetzt noch mal machen könnten?
Hau raus.
Ich gehe mal auf Rotten Tomatoes und auf Metacritic. Mal sehen, was da schon bei dem Film so steht.
Also er hat auf jeden
Fall... Ich bin über die IMDb-Wertung tatsächlich ein bisschen verwundert.
Er hat auf jeden Fall, genau, ich wollte mich gerade sagen, er hat auf jeden Fall aktuell eine 6,1 bei IMDb.
Hallo?
Ja, ich bin noch da.
Ach so. Ja, manchmal gehst du ein bisschen weg vom Ton her zumindest. Auf meinen tollen Kopfhörern. Es liegt mit Sicherheit am PC und nicht an dem Programm, was wir benutzen, um gerade miteinander zu kommunizieren.
Ja, das ist so ein neues Tool. Das nennt man Skype. Ich glaube, das kennt man nicht.
So, Rotten Tomatoes?
Logan hat übrigens 77 bei Metacritic. Ich hasse alle Leute, die Reviews über den Film schreiben.
77 meinst du? Ich habe 66 bei Metacritic.
Für Logan?
Ach so, Logan meinst du jetzt?
Ich meinte gerade, Logan hat 77, das ist, nee. Zieh mal 30 ab. Genau, Beauty and the Beast, Metacritic hat eine 66. Ja.
Und bei Rotten Tomatoes eine 73, also so richtig Bombe kommt der nicht weg.
Ja, wobei man ja sagen muss, eine 60er-Wertung in Metacritic ist immer noch gut, weil die Filmkritiker werten deutlich härter als zum Beispiel in Games. In Games ist schon mittlerweile alles scheiße, was unter 80 ist.
Stimmt.
Das hat sich ja sehr verschoben, und bei Filmen muss man da immer noch ein bisschen, bisschen anders denken. Deswegen eine 66 ist eigentlich finde ich ordentlich. Ich würde dem Film sogar vielleicht sogar ein bisschen mehr zugestehen. Aber deswegen war ich gerade so schockiert über die 77 bei Logan, weil die hat er für mich nicht verdient, aber das ist eine andere Geschichte.
Willst du wissen, wie viel der bei Rotten Tomatoes hat?
Ich bitte dich.
92.
Ach, ich hasse Menschen.
Aber interessanterweise gibt es momentan einen Film, der hat mehr, der hat nämlich 99.
Get Out?
Oh, ja.
Ja, Get Out hat auch eine 83 Metacritic, will ich unbedingt sehen.
Kam heute erst der erste deutsche Trailer raus, also sah sehr, sehr interessant aus.
Bin ich ultra gespannt drauf.
Ja. Blumhouse ist immer so ein 50-50-Ding. Blumhouse-Filme können ziemlich gut sein oder größter Rotz.
Ich glaube halt, der Hype natürlich auch gerade durch die Thematik natürlich ein bisschen noch glaube ich, ein bisschen Bonuswertung. Es ist ja quasi ein antirassistischer Horrorfilm.
Mega gute Idee eigentlich.
Natürlich jetzt gerade was in der Welt so passiert, ist das natürlich ein Thema, was irgendwie zieht, und scheinbar ist auch noch ein guter Film dazu. Also ja, bin ich sehr gespannt, so sollte man sich auf jeden Fall merken. Get Out heißt der. Ja, naja, aber ich finde, wie gesagt, kommt gut weg, Beauty and the Beast. Ich denke mal, also es ist auch keine 90 so. Also von daher ist es schon in Ordnung, wenn wir jetzt in Zahlen reden. Es ist ein Feel-Good-Disney-Film, auf jeden Fall, auch wenn er düster ist, ist das Original. Es ist trotzdem auf jeden Fall ein Film, den man auch mit seinen Kids gucken kann. Ich glaube, der ist ab 12 in Deutschland oder ist er ab 6? Ich glaube, der ist ab 12.
Da werde ich doch ganz fix mal die FSK-Seite aufrufen. Ich habe ja alles auf Shortcuts, wenn ich über Filme schreiben muss. Das ist ganz praktisch meistens. Beauty. And the Beast.
Tipp. Mal gucken, wer schneller ist.
Spielfilm aus dem Jahre 2017 hat eine 6.
Ja, 6, doch, okay.
Finde ich aber auch. Ja, wobei. Also, es ist okay. Aber wie gesagt, er ist schon relativ dunkel.
Ja, aber ich finde, 6 ist okay. Er hat keine Gewaltspitzen oder sowas. Es gibt diesen Kampf mit den Wölfen, es gibt diesen Klamauk-Kampf im Schloss nachher. Es gibt keinerlei Blut oder so, also das sieht man natürlich alles nicht, es ist nichts explicit oder sowas dabei, es ist eben Disney-Gewalt in Anführungszeichen, wenn was vorkommt. Von daher, wie gesagt, Disney-Filme, also überhaupt Disney-Filme sind teilweise echt hart, muss man mal einfach so sagen, auch die Trickfilme. Ja, die Thematiken sind teilweise einfach nicht ohne, muss man ganz klar so sagen, das darf man nicht vergessen. Und die sind teilweise ab null oder so, also von daher, ich finde, 6 ist absolut in Ordnung. Also das ist schon ein Film, da kann man mit der Family reingehen auf jeden Fall.
Ja, das stimmt wohl. Das kann man tun.
Ich glaube, das, also wie gesagt, auch ein 6-7-jähriges Kind verträgt das auf jeden Fall, wenn man dem das auch natürlich als Erziehungsberechtigter ein bisschen mit erklärt und damit arbeitet. Das ist, glaube ich, ganz entspannt. Wie gesagt, es gibt ja jetzt keine plötzlichen Gewaltszenen drin, die es jetzt irgendwie vorher nicht gab. Es ist Disney-Gewalt.
Eben.
Von daher geht das für mich in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, dazu wäre eigentlich alles gesagt zum Film soweit. Ja, wie gesagt, wir haben es zusammengefasst. Wer Fan ist, geht eh rein.
Alle anderen spielen Probe, was?
Alle anderen gucken Probe. Nein, aber wer Disney mag, wer das Original mag, sollte also sowieso halt eben die Geschichte mag, muss ihn gucken eigentlich, kommt keiner dran vorbei, dafür ist er zu gut. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Wer Disney im Allgemeinen mag, eigentlich genauso. Und wer auf die Story, wie gesagt, und auf diesen Kitsch, der dahinter steckt, was man ja eigentlich weiß, wie gesagt, wenn man die Story jetzt überhaupt nicht kennen sollte, und ich möchte wirklich behaupten, das kann nur ein Bruchteil der Menschheit sein, dann muss man natürlich gucken, ob man einfach auf diesen Musical Kitsch Disney-Style dann eben Bock hat. Und alle anderen wissen ja, worauf man sich einlässt. Und wenn man da eben mit Disney beheimatet ist und da Bock drauf hat, dann kann man da eigentlich nicht so viel falsch machen mit dem Film. Es wäre so mein Fazit.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Das hat's ganz gut zusammengefasst.
Es ist ein Feel-Good-Film. Er hat einen guten Cast, er hat schöne Bilder, er hat gute Songs. Also von daher.
Für mich persönlich ist er halt ein bisschen unter dem Zeichentrickfilm. Er ist unter dem Zeichentrickfilm.
Ja, weil er einfach eine andere Magie hat. Genau, er hat eine andere Art von Magie eben, die er vermittelt. So, da sind die Trickfilme einfach vielleicht auch ein bisschen zeitloser. Weil guck dir wahrscheinlich, wenn du jetzt den Film wieder in 10 Jahren anguckst, dann kotzt du wahrscheinlich über die CGI, sag ich jetzt mal. Und mehr als jetzt schon. Und den 91er Zeichentrickfilm, den kannst du ja eben auch in 30 Jahren noch angucken, problemlos wahrscheinlich.
Wobei, wir haben ja bei der Villa Nerdpool haben wir ja einen großen, großen Disney-Cast gemacht, wo wir versucht haben, alle Filme möglichst zu besprechen. Mhm. In 2 Teilen. Und da hat der liebe Sascha auf eine Sache hingewiesen, dass die Hintergründe in Schön und das Biest echt nicht so geil sind. Und dann habe ich mir ein paar Szenen angeguckt und war so, fuck. Das ist stimmt leider. Und das kriege ich jetzt nicht mehr raus aus dem Kopf. Das ist ganz, ganz schlimm. Und alle, die Multimaniacs hören, auch nicht.
Das schneide ich raus.
Okay, danke.
Ja, aber tatsächlich wollte ich muss auch noch mal einen Disney-Film-Tag irgendwann mal machen.
Nicht gezwungen. Kommst du rum? Ich habe genügend zu Hause.
Also, ja, ich hab ja auch soweit alles hier auf Blu-ray, was es so gibt, aber ja, es steht alles da, wurde aber lange nicht mehr gesichtet und meine Freundin meinte jetzt auch nochmal, ich würde gerne mal Disney-Filme gucken, aber ich so, ja, stimmt eigentlich, muss nochmal sein. Hab auch schon vieles lange nicht mehr gesehen.
In Vorbereitung halt auf den Cast habe ich mir, glaube ich, 16 Filme oder so angeguckt. Und das Schöne war einfach, dass meine Mitbewohnerin irgendwann nur mal meinte, boah, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß.
Nach 16 Disney-Filmen kotzt man aber auch Regenbogen, glaube ich.
Ja, also wirklich, also ich war echt ein bisschen, also bei jedem Tier dachte ich mir immer, oh Gott, warum redet das nicht? Das war echt ein bisschen anstrengend.
Das ist auch so morgens so singend und tanzend, dann zum Bäcker. Ein Brötchen, ja. Bonjour.
Bonjour, bonjour, grüß mir dein Weib.
Und der Bäcker so, halt die Fresse, geh raus.
Was willst du hier?
Ja, schön, schön, schön. Die Magie von Disney.
Auf einmal singt man den Bäcker an.
Man muss sie lieben.
Ja, irgendwie schon.
In diesem Sinne, geht dahin und liebet diesen Film. Jedenfalls besser als Logan und
Notfalls liebet euch, das geht auch.
Liebet euch, liebet den Film, liebet das Biest oder lest euch Fanfictions durch. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. und für dein Erscheinen im Podcast. Und ja, checkt Welle Nerdpol aus. Wir verlinken es natürlich wieder alles. Und ja, bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.